also das Wort ohne Gott ist alles erlaubt. Sie sehen, das steht in Anführungszeichen. Das ist ein Zitat, es stammt von Dostojewski. In seinen Brüdern Karamasow kommt das dauernd vor, das heißt dauernd, also mehr als ein halbes Dutzend Mal, dass er sagt, wenn es Gott nicht gibt, ist eigentlich alles erlaubt. Und das war auch seine eigene Überzeugung, nicht etwa im Blick auf Lohn und Strafe. Davon war ja vorhin so ein bisschen so die Rede, als ich gerade noch reingekommen war in den Schlussdiskussionen. Das hat erstmal den Ethiker nicht zu interessieren, sage ich mal ganz scharf. So, man hat anständig zu sein, weil man anständig sein soll. Das will ich nachher noch ein bisschen ausführen. Hegel hat gesagt, da muss man nicht noch eine Belohnung dafür kriegen. Also das müsste man mal gucken, wie das aussieht. Kant macht den Unterschied zwischen legal und moralisch handeln. Legal handeln heißt, ich habe Angst vor Strafe oder hoffe auf Lohn. Moralisch, ich tue es, weil es richtig ist und gut ist. Dostojewski fragt den westlichen Ethiker, weshalb ist es unsittlich, Blut zu vergießen? Wenn ich das Gegenteil behaupte, können Sie mich auf keinerlei Art widerlegen. Und 60 Jahre später haben das Horkheimer Adorno wiederholt, den Namen habe ich auch gerade noch fallen hören, wie ich vorhin reinkam, der erneut die Unmöglichkeit festgestellt hat, ich zitiere, aus der Vernunft ein grundsätzliches Argument gegen den Mord vorzubringen. Um 70 bekräftigt Horkheimer nochmal, rein wissenschaftlich betrachtet ist der Hass bei aller sozial-funktionellen Differenz nicht schlechter als die Liebe. Und seine Konsequenz daraus, ich referiere bloß, ich erzähle bloß, ich sage dann gar nichts dazu. Alles, was mit Moral zusammenhängt, geht letzten Endes auf Theologie zurück. Wie immer er persönlich damit als Atheist und Moralist, geprägt von Schopenhauer, damit umging, das ist jetzt nicht mein Thema. Das Problem ist jedenfalls unmissverständlich benannt, die notwendige Beziehung zwischen theistischer Tradition und Überwindung der Selbstsucht. Das ist nochmal ein Zitat von Horkheimer. Ich möchte in drei Schritten vorgehen. Ich will im ersten Schritt etwas sagen zur prinzipiellen Begründung des Gutseins. Das will in einem zweiten kurzen Schritt etwas sagen, dass jenseits der Begründung, ich behaupte, dass man die sittliche Erfahrung nur richtig interpretiert, wenn man sie als Hierophanie oder noch ungeschützter gesagt als Gotteserfahrung auffasst. Und in einem dritten Schritt will ich vier Anfragen an eine Ethik ohne Gott formulieren. Vier Anfragen an eine Ethik ohne Gott. Also das sind meine drei Schritte. Erstens prinzipielle Begründung. Philosophie will erkennen, was ist und aus den ersten Gründen. Also stellt sich hier die Frage, warum soll man anständig sein? Was soll ich tun und was darf ich nicht tun und warum? Die Fragen stellen sich und zwar auf zwei Ebenen. Einmal auf der Frage der Normen. Was steht konkret an? Das ist ein Thema in der konkreten Ethik, das mache ich hier nicht. Weil ich ja prinzipiell darüber rede, sondern ich frage nach dem Prinzip, warum soll man überhaupt anständig sein? Was ist das mit der Sittlichkeit selber? Warum soll der Mensch sich ein Gewissen daraus machen, ein Gewissen zu haben und sich ihm gemäß zu verhalten? Wie ist diese Grundforderung zu verstehen und wie lässt sie sich begründen? Zu verstehen ist sie als Anruf an die Freiheit zur Freiheit. Also, oder man könnte auch sagen, an die Vernunft, vernünftig zu sein. Damit entfällt so, wenn man guckt in die klassische Tradition, entfällt schon mal der Hedonismus. Den kann man nicht diskutieren. Die Leute mögen so leben, tu, was dir Spaß macht. Aber diskutieren kann man das schon nicht, weil der andere ja nur so lange diskutiert, wie es ihm Spaß macht. Außerdem kann man, also der hört dann einfach auf, wenn es ihm keinen Spaß mehr macht. Dann kann man auf der Ebene des Spaßes nicht die Lüste miteinander vergleichen und Lust und Unlust nicht. Da brauche ich schon noch eine Ratio und eine Überlegung, die über die einfache Lustebene hinausgeht, haben die Alten gesagt. Außerdem hat dann die Lust immer noch was mit zu überwindender Unlust zu tun. Ein berühmtes Wort von Sokrates, dass er sagt, wenn das stimmen würde mit der Lust, dann wäre am glücklichsten der, der die Krätze hat, weil er sich dauernd jucken kann. Und von dieser Ebene her war dann also klassischerweise für die Philosophen der Hedonismus eigentlich erledigt. Weil man sagt, ich will was haben, worüber ich rational diskutieren kann, wenn ich das aufnehme. An der zweiten Stelle meldet sich dann der, eigentlich ist damit auch schon der Dezisionismus ausgeschlossen. Dezisionismus von Decido, ich entscheide mich, dass man sagt, hier gibt es gar keine Grundsätze, sondern das ist ein irrationaler Entschluss. Das sagt zum Beispiel Popper merkwürdigerweise. Es sei ein irrationaler Entschluss, rational zu sein. Da muss ich natürlich die Vernunft zurückführen auf eine pure Rationalität, um sowas zu sagen. Das Vernünftigste von der Welt wäre doch, vernünftig zu sein. Kann ich doch nicht behaupten, das sei ein irrationaler Entschluss. Macht er aber. Also deswegen reicht das auch nicht, denn ich muss ja schon Rechenschaft geben können und das begründen. Dezisionismus heißt ja nur, ich habe mich dafür entschieden. Das heißt, ich verzichte auf Gründe. Ernsthafte Philosophie will aber doch begründen, die streitet doch über Begründungen. Also ist das, meine ich, keine Lösung. Eigentlich ist damit auch schon verabschiedet der Utilitarismus. Man hat immer wieder gesagt, der habe in Deutschland eine zu schlechte Presse, im Unterschied zum angelsächsischen Raum. Ich will ihn nicht schlecht machen, ich will nur darauf hinweisen, dass ich im Moment von Prinzipien rede. Und wenn ich als Prinzip ansetze, Maß der Sittlichkeit ist der größere Nutzen für die größere Zahl, dann habe ich keine Handhabe, um zwischen zumutbaren und unzumutbaren Verzichtforderungen an den Einzelnen zu unterscheiden. Wenn ich die Begründung der Sittlichkeit, dass das, warum soll ich denn für das Wohl der größeren Zahl wirken, mich verhalten. Wenn ich dazu Begründung nur höre, weil das der größeren Zahl nutzt, dann ist es einfach eine Zirkelargumentation. Und nochmal, sie zeigt nicht, wo das aufhört. Ich brauche irgendein Prinzip, das mir es verbietet, jetzt kantisch gesagt, den anderen bloß zum Mittel zu machen. Wir machen das in unserer Gesellschaft schon, zum Beispiel mit den Embryonen, nicht? Dass man sagt, also die kann man ja verbrauchen, die Leute, die da schon mal da sind und groß sind, die können bestimmen und die armen Embryonen erwischt es halt. Also dass man da gucken muss, was passiert da schon mal. Das ist ja reiner Utilitarismus. Die Gegner argumentieren damit, nein, es ist ein Mensch schon und der hat eben seine Würde, die ist zu respektieren. Der Utilitarismus kann da nichts dazu sagen. Vor allen Dingen hat der Utilitarismus ja nur die äußeren Effekte im Blick. Da ist man moralisch, wenn man außermoralische Güter mehrt und unmoralisch, wenn man außermoralische Leiden mehrt. Dass es aber in der Moral eigentlich nicht um Taten geht, sondern ums Sein, das erscheint da gar nicht. Denn es kommt nicht darauf an, in erster Linie und eigentlich, was man tut, sondern was man wird dadurch, was man tut. Das ist ja der Punkt. Es geht darauf an, es geht um das Sein des Menschen. Der Mensch soll menschlich sein, das ist er nicht von selbst. Ein Hund ist immer hündisch und eine Katze kätzisch, aber die Menschen sind nicht immer menschlich, denn die können auch unmenschlich sein. Also muss man eigens also lernen, menschlich zu sein. Und darum geht es eigentlich in der Ethik und im Humanismus, dass der Mensch Mensch sei. Menschlich und nicht unmenschlich. Nicht menschlich ist vieles, unmenschlich können nur Menschen sein. Sollen sie aber nicht. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Wie geschieht das? Dann gibt es eine Position, die heißt theologischer Positivismus und der sagt, ich muss anständig sein, weil es Gott befohlen hat. Das ist keine philosophische vertretbare Basis. Die führe ich auch nicht an in der philosophischen Ethik. Denn da wird sie zirkulär. Als Philosoph kann ich wieder fragen, warum soll ich denn Gott gehorchen? Und da kann man mir nicht sagen, weil er das will. Nicht? Dann haben wir wieder bloß einen Zirkel. Sondern ich müsste es von anderswoher begründen, die dort auftaucht. Ja, was macht man dann überhaupt? Wie gehe ich mit dieser Frage um? Ausgerechnet an die kantische Philosophie hat Schopenhauer den Vorwurf gerichtet, sie sei unerlaubt theologisch und nur, wie er sagt, vom mosaischen Dekalog her begründbar. Und das erklärt vielleicht, warum heute so viele versuchen, die kantische Morallehre noch entschiedener zu formalisieren und transzendental methodisch zuzuschärfen mit dem Argument der Retorsion. Dass sie sagen, wer diskutiert, setzt ja eigentlich immer schon Moral voraus. Denn er will ja nur gültige Argumente gelten lassen, er will nicht die Anzahl der Argumente, sondern das stärkere Argument gelten lassen und dergleichen. Das ist genau das, was die sogenannte Diskursethik macht. Dass sie sagt, wer überhaupt diskutiert, auch über Ethik, hat immer schon einen Wertekanon vorausgesetzt. Das stimmt. das sollte man auch nicht unvornehm schelten. Die Frage ist nur, ob es reicht. Denn die Retorsionsargumente kommen immer nur zu einem Muss. Wenn du diskutieren willst, dann musst du eine bestimmte Ethik voraussetzen. Kant geht es aber nicht um ein Müssen, wenn man was will, sondern ihm geht es darum, dass das Sollen schlechterdings gilt. Das nennt er kategorisch. Kategorischer Imperativ. Unabhängig von dem, was ich will oder nicht will, ergeht an mich die Forderung, gib der Wahrheit die Ehre, mache einen Menschen nicht bloß zum Mittel. Kant hat jahrelang versucht, das zu begründen, und es ging nicht, bis ihm klar wurde, das kann ja gar nicht gehen. Denn in dem Moment, wo ich das begründe, ist der Imperativ nicht mehr kategorisch und in sich selbst das, was er ist, sondern dann hängt er ja ab von der Begründung. Er ist selber nicht mehr einfach unbedingt, sondern er ist dann bedingt durch bestimmte Einsichten, die dem vorausliegen. Ich muss also bleiben bei der unmittelbaren sittlichen Erfahrung als solche. Und hier möchte ich erstmal ganz knapp nochmal in Erinnerung rufen, was ich in anderen Zusammenhängen wiederholt hier vorgetragen habe, nämlich aus einem Aufsatz von Henrich, der sich zu dieser Kantschen Frage stellt und die ein bisschen auseinandernimmt, sagt, was meint der Kant, wenn er sagt, Erfahrung des kategorischen Imperativs? Kann man diese sittliche Erfahrung noch näher beschreiben? Das hat er in einem Aufsatz in der Festschrift für Gadamer getan. Vor vielen Jahren, 1960 schon. Also 50 Jahre jetzt. Ja. Und da sagt er, es sind vier Punkte. Vier Punkte, die die sittliche Erfahrung ausmachen. Er sagt als erstes, es handelt sich nicht um eine bloße Feststellung, sondern um eine ursprüngliche Billigung, nicht Setzung. Ich kann also eine sittliche Erfahrung nur wahrnehmen, indem ich ihr schon zustimme. Ich zitiere ihn, damit man ihn nicht missversteht. Obwohl das Gute nur in der Zustimmung sichtbar wird, ist es doch nicht durch diese Zustimmung gut. Das ist so ähnlich wie, Sie können ein Bild nur auf seine Schönheit hin beurteilen, wenn Sie sich in eine ästhetische Einstellung begeben. Sie können rein sachlich ohne ästhetische Einstellung was Historisches über das Bild sagen, was Chemisches über das Bild sagen. Sie können informationstheoretisch eine Menge darüber sagen. Aber über die Frage der Schönheit können Sie nur etwas sagen, wenn Sie eine ästhetische Einstellung einnehmen, in der diese Qualität von Schönheit, mehr oder weniger Schönheit, Hässlichkeit, eine Rolle spielt. Und so sagt Henrich, um also getroffen zu werden oder zuzulassen einen ethischen Anruf, muss ich mich in eine ethische Einstellung bewegen. Ethische Einstellung heißt, ich mache einen Unterschied zwischen Gut und Böse, zwischen erlaubt oder geboten, und verboten auf der anderen Seite. Wenn ich diese Einstellung nicht habe, rein theoretisch taucht es nicht auf, und das steht wohl auch hinter den Sätzen, die ich am Anfang zitiert habe, von Horkheimer, Adorno, dass wenn ich rein wissenschaftlich theoretisch gucke, auf der Ebene taucht keine moralische Wertung auf. In den Wissenschaften schämt man sich vor nichts, ekelt sich vor nichts und macht überhaupt alles, was man will. Wenn ich sie nur für sich nehme. Dass das nicht so bleiben konnte, war genau der Schock. Darauf gibt es dann so ein Theaterstück wie die Physiker, nicht? Wo sie das genau sehen und dann behandelt finden. Aber zunächst hat man das so gedacht in der Neuzeit. Denken kann man ja alles mal, probieren kann man ja alles mal. Erst wenn man es anwendet, wird es vielleicht falsch. Und das stimmt eben nicht mehr. Nicht? Also das ist die erste Bestimmung. Die zweite Bestimmung ist, dass er sagt, trotzdem handelt es sich um eine Einsicht, um etwas mit Bewusstsein. Das sagt er gegen Schopenhauer, weil Schopenhauer Kant entgegenhält, der Kern der Moral ist ein Gefühl, das moralische Gefühl, bei ihm das Mitleid als das bestimmende Gefühl. Und er sagt, das sei viel richtiger als mit der Vernunft und macht das auch sehr suggestiv deutlich. Wen möchtest du lieber als Freund haben in einer Notlage? Jemand, der sagt, mein Freund ist in einer Notlage, jetzt habe ich die Pflicht, ihm zu helfen. Oder einfach jemand, dem es das Herz rumdreht. Jeder wird sagen, nein, lieber dem es Herz rumdreht. Klar gehört Mitleid zum Menschen. Die Frage ist aber, ob ich Mitleid als Prinzip der Ethik benutzen kann. Das Mitleid bringt mich in die ethische Situation, aber es zeigt mir nicht, was ich in ihr tun soll. Beispiel, was mache ich mit unabschaffbarem Leid? Das Mitleid fordert mich auf, abschaffbares Leid abzuschaffen. Aber was mache ich bei unabschaffbarem Leid? Da bleibt nur eins übrig, den Leidenden abzuschaffen. Dann ist dessen Leid weg und meins. Und das genau haben wir heute in unserer Ethik des Mitleids, Lebensende, Lebensanfang. in unserer Gesellschaft schon zur Genüge. Wie weit das noch human ist, darüber können wir uns ja dann unterhalten. Also reicht das nicht, sondern sagt, die zweite Bestimmung ist eine Sache der Vernunft, allerdings nicht der rein theoretischen, das haben wir schon gesagt, sondern der praktischen Vernunft, aber der Vernunft. Deswegen kann man hier argumentieren. An dritter Stelle nennt er die Selbsthaftigkeit. Der Einzelne ist hier gemeint. Das ist was Neues, denn in der neuzeitlichen Wissenschaft kommt der Einzelne nicht vor. In dieser Leitwissenschaft Physik, mesokosmisch, wer immer irgendwas da maß oder wog, das war ganz egal, es kam immer selber raus. Daher der Schock bei der Mikrophysik, weil man da auf einmal merkt, durch Beobachtung ändert sich der Gegenstand. 2 mal 2 ist für alle 4. Aber nicht bei der Frage der sittlichen Sache, sondern hier kommt das Gewissen des Einzelnen ins Spiel und Kierkegaard begründet darin überhaupt unser Selbstsein. Sondern hier trifft es mich und was ein anderer denkt oder vielleicht auch viele andere, ist für mich letztlich überhaupt nicht entscheidend. Das ist ein Anstoß, nochmal nachzudenken. Aber es ist keine Instanz für mich, sondern die Instanz ist, was mir mein Gewissen sagt. Gegen mein Gewissen darf ich nicht handeln. Da kommt der Einzelne als Person ins Spiel. Und an vierter Stelle, sagt Henrich, hat es zu tun mit der Seinswirklichkeit, mit der Wirklichkeit. Das richtet sich so gegen die Wertphilosophie, die sagt, da schweben irgendwie Werte herum, die sind nicht, die gelten nur und die muss man dann verwirklichen. Alle Welt redet immer von den europäischen Werten und den abendländischen Werten und wundert sich, dass die Leute die nicht so gern kaufen wie unsere Autos oder was weiß ich. Ich habe mit den Werten nicht viel am Hütchen, sondern es geht um das Gute, um das Sein, um die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist so, dass sie es eigentlich verbietet. Also der Fotoapparat sagt eigentlich selber, benutze mich nicht zum Nägel einschlagen. Das muss nur in Amerika in der Gebrauchsanweisung stehen. Also, dass das mit dazugehört, so als vierter Punkt, also nochmal, 4 Punkte, Einsicht, also beteiligt sein, ursprünglich Billigung, nicht, war das erste, Einsicht, Selbsthaftigkeit und Wirklichkeit, Seinshaftigkeit. Der Mensch ist so, dass zu ihm diese Gewissenhaftigkeit gehört und die ethische Dimension und die Wirklichkeit ist so, dass sie ethische Ansprüche stellt. Ich nehme das nochmal auf 2 zusammen, um es vielleicht noch schärfer herauszuholen. Es geht erstens um Einsicht, die hier hingehört, wirkliche Einsicht und nicht bloß um Emotionalität, allerdings um eine Einsicht, die zugleich den Willen mit einschließt. Deswegen erinnere ich an diesen Punkt immer an Reinhard Laut, den Herausgeber der Fichte-Werke, der den alten Begriff Evidenz ergänzt hat durch den Begriff Satiens, das ist mittelalterliches Latein, satire, ergreifen. Sie haben es noch im Französischen saisir. Ein Wert, ein Gebot, eine Qualität ergreift den Menschen, wenn er sich ergreifen lässt. Das ist weder aktiv noch passiv, das ist Medium. Im Griechischen, Latein gibt es das als eine eigene Form. Wir müssen das im Deutsch mit lassen ausdrücken. Ich kann mich nicht ergriffen werden machen, das geht nicht, aber ich kann mich gegen ergriffen werden wehren. Also es stößt mir zu, aber nicht passiv, sondern so, dass ich einverstanden bin. Und das drücken wir mit Lassen aus. Jemand lässt sich überzeugen, jemand lässt sich überreden oder nicht. Er lässt sich etwas gefallen oder nicht. Das drücken wir in der Form aus. Wir haben es dann nochmal eigens in einzelnen Wörtern. Also zum Beispiel so ein Wort wie dulden ist ein solches mediales Wort. Sie können dem Partner Leiden machen, dulden, das muss er selber tun. Allerdings nur, wenn Sie ihm was zu leiden geben. Also es ist genau weder aktiv noch passiv, sondern es liegt dem voraus. Und ich behaupte nun, dass die eigentliche Spitze von Freiheit genau in dieser Medialität liegt, im Sexuellen, im Erotischen, im Ethischen, im Religiösen, im Ästhetischen. Was Sie nehmen, ist eigentlich die Spitze von Freiheit immer, ich lasse mich von einer Qualität, einer Wirklichkeit ergreifen und dann in meinem Handeln bestimmen. Das erklärt auch, warum es in solchen Fragen keine zwingenden Argumente gibt. Weil man niemanden zwingen kann, sondern nur an sein Gewissen appellieren, lass dich überzeugen. Das steckt drin. Und wovon werde ich da überzeugt? Und da hat Reinhard Laut auch einen anderen Begriff aufgenommen. Er hat gesagt, leider heißt die Ethik Ethik. Und Ethik heißt eigentlich der Brauch. Es geht nicht um Bräuche bloß, sondern es geht darum, dass ich getroffen werde, sagt er, von der Hoheit und Herrlichkeit dessen, die darin besteht, dass jemand seinem Gewissen folgt, dass jemand gut ist, dass er sein Leben einsetzt für andere, dass er seine Versprechen hält oder so etwas. Sowas fasziniert die Menschen, ob nun in den Religionen oder außerhalb der Religionen, dass jemand eintritt für sein Vaterland, für seine Familie, für was auch immer. Das nennt er dann mit diesem alten Wort der Griechen und ein hohes philosophisches Wort, nämlich Doxa, was für die Philosophen eigentlich Meinung heißt, im klassischen Griechisch. Was aber im späteren Griechisch dann die Bedeutung bekommt, Herrlichkeit, das was im Lateinischen Gloria heißt. Er sagt, eigentlich geht es bei der Sittlichkeit um das Hoheitliche und Herrliche des Gutseins. Es geht nicht darum, klug zu sein oder gar klüglich. Sondern es geht darum, dieser Hoheitlichkeit zu entsprechen, die uns unsere Würde gibt. Der Mensch hat seine Würde, weil er verpflichtet wird, das dem Guten zu entsprechen, der Wahrheit die Ehre zu geben. Das macht unsere Würde aus. Nicht, dass wir anständig sind, sondern dass wir anständig sein sollen. Und deswegen sagt das Grundgesetz, dass diese Würde unantastbar ist, weil das Sollen niemals aufhört. Auch der scheußlichste Kinderschänder hat in jedem Augenblick gut zu sein. Und da das Sollen die Würde verleiht und nicht, dass man dem Sollen entspricht, sonst würden wir aus der Würde dauernd rein und rausschwappen, ist die Würde in diesem strikten Sinn unantastbar. Also man kann sie antasten, sonst stünde sie nicht in einem Rechtsgesetz, im Grundgesetz. Man kann den anderen entwürdigen, man kann sich selber entwürdigen, aber so sehr sich jemand entwürdigt haben mag, so sehr jemand andere herabgewürdigt haben mag, weder er noch seine Opfer verlieren jemals den Anspruch darauf, dass man ihnen mit Achtung begegnet. Und sei es im Fall der aufgedrungenen Notwehrtötung, auch die Attentäter auf Hitler hatten ihn zu respektieren und zu achten. Sie haben einen Menschen getötet, sahen sich dazu verpflichtet und nicht einen untermenschlichen Schädling. Also selbst in diesen krassen Fällen und an krassesten Fällen wird ja manches erstmal deutlich. Das ist dann nicht die Normalität, aber in solchen krassen Fällen wird etwas deutlich. Das macht also den Menschen aus und deswegen ist die Frage, why to be moral, eine unerlaubte Frage. Das Gute leuchtet von sich heraus ein, es stellt sich da, es rechtfertigt sich aus sich selber und deswegen wird das seit Platon bis in die Gegenwart mit dem Bildwort des Lichtes ausgedrückt. Als ein Wort für die Selbstrechtfertigung des Guten. Hier muss ich nicht fragen, warum. Denn die Antwort, die ich auf so eine Frage gäbe, würde aus der Moral in die Legalität führen. Wenn ich sagen würde, wenn du da nicht dran hältst, geht es dir schlecht, würde der andere schon nicht mehr moralisch handeln, sondern nur noch legal. Und wenn ich ihm sagen würde, wenn du dem folgst, dann ist das aber gut für dich, dann wäre das dann klug, das zu tun, aber nicht mehr moralisch. Denn moralisch heißt, ich tue es nicht, weil es klug ist, ich tue es nicht, weil es mir nützt oder dir nützt, sondern ich tue, weil es gut ist, weil es sein soll. Und deswegen ist diese letzte Bestimmung kategorischer Imperativ, also unbedingtes Du sollst. Und Kant sagt dann diesen herrlichen knappen Ausdruck, er sagt, das ist ein Faktum der Vernunft, was an sich Unfug ist, denn Fakten sind für die Sinne da. Fakten werden geschmeckt, gesehen, gefühlt, gerochen, gehört. Und die Vernunft deutet sie. Aber hier sagt er Faktum der Vernunft, weil das unmittelbar aus der Vernunft, der praktischen Vernunft, bei mir ankommt. Also dazu wäre erstmal nichts weiter zu sagen. Zu fragen ist, ob man hier noch fragen kann, wie verstehe ich nun, das war mein zweiter Gedanke, wie verstehe ich diese sittliche Erfahrung richtig, anders ausgedrückt, wie erkläre ich sie so, dass ich sie nicht wegerkläre? Wenn ich sie zurückführe auf einen evolutionären Erwerb der Selbsterhaltung, zum Beispiel, dann soll mir mal einer klar machen, warum das die Gewissensentscheidung eines Kriegsdienstverweigerers unbedingt zu respektieren ist. Das ist überhaupt nicht zu sehen. Also wenn ich dieses Gewissensurteil zurückführe auf wohlverstandenes Eigeninteresse, auf Erziehung, auf Evolution oder wie immer, was natürlich alles eine Rolle spielt, ich sage, wenn ich es darauf allein zurückführe, habe ich die Unbedingtheit des Du sollst schon aufgegeben und es ist überhaupt nicht zu sehen, warum man die Gewissensentscheidung von jemandem zu respektieren hat. Deswegen war das auch kein Thema im marxistisch-leninistischen Wörterbuch. Da gibt es natürlich keine Gewissensfreiheit. Was soll das? Ich behaupte, die einzige Form, wie das nachvollzogen werden kann, ist, dass ich sage, nur Personen sollen, weder Pflanzen noch Tiere. Und ein Du sollst kann auch nur von einer personalen Wirklichkeit ausgehen. Kein Wert sagt Du sollst, ein Wert sagt nur schön wär's. Aber nicht Du sollst. Keine Notsituation sagt zu mir Du sollst, sondern nur eine personale Wirklichkeit kann sagen Du sollst. Jetzt ist die Frage, worauf beruft sich die personale Wirklichkeit? Beruft die sich letztlich wieder auf noch eine personale Wirklichkeit oder auf ein Gesetz? Das Gesetz kann aber nicht sagen, du sollst. Und das ist jetzt erstmal dieser philosophische Begriff von Gott, der hier ins Spiel kommt. Da muss man sich gar keine Vorstellungen machen. Gott heißt in philosophischer Sprache das Wovon her meines unbedingt gut sein Sollens. Ja, einfach mal so. Das müsste man länger ausführen. Ich mache es nicht, ich spreche es nur kurz an. Meine These war, ich sehe ein, dass nicht auf irgendeine andere Weise die Unbedingtheit des Du sollst und die Unantastbarkeit der Gewissensfreiheit des Angesprochenen verteidigt werden kann. Deswegen ist das für mich der eigentliche Ort der Gotteserfahrung. Also nicht die Rache und nicht wünsche, dass es hier zum Ausgleich kommt und wenn ich hier, dann wenigstens drüben, sondern ich gehe aus von dieser Erfahrung des Du sollst und sage, was steckt da drin? Wann habe ich das Phänomen genug beschrieben? Natürlich sagen mir erstmal die Eltern, ich soll. Dann sagt es die Gesellschaft, dann sagen es irgendwelche Morallehrer. Warum soll ich denen folgen? Der Erste, der das systematisch ausgearbeitet hat, war Kardinal Newman, der ja in diesem Jahr dann letztendlich selig gesprochen wird. Bis dorthin hat man daraus kein Argument gemacht. Und das wäre ein Thema für sich. Das wollte ich aber einfach nur ansprechen an der Stelle, um zu zeigen, wo eigentlich, meine ich, unmittelbar und am nächsten, übrigens auch mit der Bibel unmittelbar verbindbar, der Ort wäre, wo man ansetzen müsste in einer philosophischen Rede von Gott und Gotteserfahrung. Besser als beim Kosmos im Ganzen oder so ähnlich. Vor diesem Hintergrund aber jetzt meine Frage an, also das wäre schon die erste Frage vorweg gewesen an die atheistischen Ethiken. Wie könnt ihr, was sagt ihr auf diese Frage mit dem Gewissen, sodass das Gewissen, nochmal sage ich, wie erkläre ich das Gewissen so, dass ich es nicht besserwisserisch wegerkläre? Dass ich ihm seine Hoheitlichkeit und seine Unantastbarkeit nehme. Das war ja der Punkt. Jetzt habe ich vier Einzelfragen. Und ich nenne sie erstmal. Die erste heißt, wie weit lässt sich die Personenwürde eines jeden ohne Bezug auf den Schöpfer begründen? Zweitens, welche Zukunft gibt es für der unmenschlich schuldig gewordene ohne göttliche Vergebung? Drittens, darf man Sterblichen den Verzicht auf ihr Recht um der Gemeinsamkeit willen ansinnen ohne Jenseitserwartung? Vierter Punkt, welche Solidarität mit den Toten ist ohne eine solche Hoffnung erschwinglich? Das sind meine vier Anfragen. Frage 1, wie steht es mit einem unbedingten Ja zu jedem Menschen? Historisch ist ja tatsächlich der Begriff der Person in diesem gefüllten Sinn, wie wir ihn heute haben, nämlich als Selbstzweck, um es kantisch auszudrücken, durch die biblische Tradition in die Geschichte des Denkens gekommen. Es gab Ansätze in der Stoa, aber Ansätze, das wirklich durchzuführen, dass der Einzelne nicht bloß ein Fall der Art ist, ein Exemplar, sondern Selbstzweck. Höchste Form. Das ist tatsächlich aus theologischen Diskussionen in die Philosophie gewandert und ist da heute immer drin. Die Frage ist, ob es das bleibt. Ob nicht mit dem, man sieht ja schon die ersten Anzeichen, dass mit dem Schwund Gottes in unserer Gesellschaft auch die Personenwürde schwindet. Die Idee, das sehen wir ja. Aber das will ich eben ansprechen. Wie soll nämlich angesichts des ungreifbar, umgreifend Naturalen, des quasi naturalgesellschaftlichen, wie soll der Einzelne in seiner unbestreitbaren Bedingtheit und Beschränktheit unbedingt anerkannt und respektiert werden? Worin soll ich das begründen? einem begrenzt bedingten Menschen unbedingt bejahen. Deswegen sind ja auch die neuen Kommentare, der neue Kommentar da zum Grundgesetz, der sagt, nein, nein, auch die Personenwürde gehört zu den Abwägungsgütern. Was ist denn davon noch geblieben? Und diese Frage, meine ich, stellt sich auf zwei Ebenen. Einmal hinsichtlich der allgemeinen Humanität und dann im Privatraum von Freundschaft und Liebe. Und sie führt in ein Dilemma. Entweder nämlich Bedürfnis als Begründung und dann Bejahung nur nach dessen Maß oder Willkür und Laune, sagen die Leute. Wie soll ich sonst dazu kommen, einen bedingt begrenzten Menschen unbedingt zu bejahen? Ich behaupte, ein unbedingtes Ja zu einem anerkannt bedingten Menschen kann nur gerechtfertigt werden von einem unbedingten Ja zu diesem Menschen, das nicht ein bedürftiger Mensch oder eine Gruppe von bedürftigen Menschen gesagt hat, sondern eine absolute Personenfreiheitswirklichkeit. Das, was in den Religionen Gott genannt wird. Soll man verantworten können, zu einem Menschen nicht bloß Ja zu sagen nach seinem Maß, sondern unbedingt, muss ich mich auf ein unbedingtes Ja zu ihm berufen können, das nicht von Bedürfnis oder von irgendeinem dieser Dinge ausgeht, sondern ein unbedingtes Ja zu ihm ist. Das meine ich, wir können ja hinterher darüber streiten, das ist also meine erste These, zu sagen, ein wirklich unbedingtes Ja zu einem bedingt begrenzten Menschen, nicht bedingt durch seine Leistung, durch seinen Nutzen, unbedingt, kann ich nur rechtfertigen aus einem unbedingten Ja zu ihm hin. Und das kann ich dann nicht als Girlande drumherum hängen. Ich kann nicht sagen, ich bin so hingerissen von dem anderen Menschen, lieber Gott, ich danke dir, dass du so ein tolles Prachtstück da fertiggebracht hast. Nicht? Das kann es nicht sein, sondern ich muss eigentlich in Zustimmung zu Gottes Ja, zum anderen Ja sagen. Sonst ist es nur eine Camouflage, die auch nicht vorhält. Also entweder nach dem Maß des anderen, und dann ist es bedingt und vorläufig, oder nach einem unbedingten Maß. Und wo soll das gründen? Ein paradoxes Ergebnis. Also wer von Heiligkeit und Göttlichkeit der Liebe redet und sogar von Liebe zu Gott, nur um der Faszination durch einen anderen Menschen ein Wort zu geben, der mag aufrichtig sein dabei und das ehrlich meinen. Aber beim Denken hält es nicht stand und auf die Dauer auch nicht auf dem Prüfstand der Zeit. Ich glaube nicht, dass das standhält in der Weise. Das gilt schon für die Verhältnis von Liebe zwischen ich und du. Einfach so. Muss man nicht drüber nachdenken, wenn man verliebt ist, verheiratet, aber wäre sinnvoll, irgendwann mal drüber nachzudenken, ehe die erste Krise kommt. Überlegt, wie ist das eigentlich? Worin gründet das? Was mache ich aber jetzt mit der Liebe zu den Fernsten? Oder lassen wir doch Liebe weg, sagen wir einfach nur Achtung. Achtung gegenüber dem Einzelnen. Was rechtfertigt die Menschenrechte als Rechte nicht des, sondern jedes einzelnen Menschen, des Ungeborenen wie des Dementen, des Folterers und Kinderschänders, gegenüber Globalperspektiven, ob nun idealistisch-systematische Vernunft, also Hegel, oder materialistische Zukunftsentwürfe oder ein technologischer Pragmatismus. Wo vor allem lässt sich eine Solidarität begründen, die auch den Gegner und Feind, den Verbrecher und Henker noch mit einschließt und auch in der aufgedrungenen Notwehrtötung, von der ich eben schon gesprochen habe. Wenn ich nicht einen Unterschied machen kann zwischen der Tötung eines Menschen und eines untermenschlichen Schädlings, ist die Humanität schon gleich zu Ende. Und wie mache ich den Unterschied? Das ist doch die Frage. Und diese erste Frage kriegt ihre Brisanz, nicht zuletzt von dort her, dass ja keiner von uns bloß Opfer ist, sondern auch selber immer schon an Unmenschlichkeiten auch beteiligt ist, dass die immer schon mit drinstecken. Von dort her meine zweite Frage, wie steht es mit der Zukunft des Schuldigen? Des ernsthaft schuldig gewordenen. Auf die gestellte Frage, meine ich, reagiert der Mensch zwangsläufig, meine ich schon, deswegen entschuldige ich das auch ein ganzes Stück, fast zwangsläufig mit Verdrängung. Nicht bloß im Sinn der Parallele, dass wer sich irrt, nicht weiß, dass er sich irrt, sondern hier wird es ausdrücklich niedergehalten, die Wahrheit, um es mit Paulus auszudrücken. Man will es nicht wahrhaben, man verdrängt es. Man verdrängt es so, dass es unter Umständen total aus dem Gedächtnis verschwindet und nur noch in konvertierter Form auftaucht, mit irgendwelchen Allergien oder was auch immer. Niederhalten der Wahrheit, nennt das der Paulus. Natürlich will ich nicht sagen, dass jedes Schuldbekenntnis über jeden Verdacht erhaben ist. Überhaupt nicht. Es gibt natürlich krankhafte Schuldgefühle. Aber was steckt denn dahinter? Ich behaupte, dass Selbstaggression wie Projektion eigentlich nur Privatformen der urchaotischen Mythen oder der tragischen Weltschau sind. Die hat vor Jahren Paul Ricoeur dargestellt in seiner Symbolique du Mal, wo er zeigt, es gibt große mythologische Entwürfe, die sagen eben, ja, das Schicksal führt mich da hinein, das wäre so die Oedipus-Geschichte, nicht? Alle wollen das Gute und es endet ganz böse. Oder es gibt einen bösen Gott, einen bösen Dämon, der das macht oder so ähnlich. Dass man sich irgendwie herausredet, dass man sich entschuldigt. Und da wird dann die eigene Schuld, gerade dadurch, dass ich sie häufe, also ich behaupte das gerade hinter ungerechtfertigten Schuldgefühlen, nicht bloß ekklesiogene Neurosen stehen, wie uns die Leute immer erzählen, sondern dass sehr oft dahinter nichts anderes steht als eine verdrängte echte Schuld. Eine echte Schuld und Gemeinheit wird verdeckt, indem ich sage, ich bin ja total schuldig und schlechterdings schuldig und seins schuldig und überhaupt schuldig. Und da bin ich so schuldig, dass ich es nicht mehr bereuen kann, sondern nur noch bedauern. Und bereuen muss es der Schöpfer oder meine Eltern. Und das ist ja auch mal nicht die Lösung der Sache. Denn natürlich läuft eine Totalentschuldigung auf die Bestreitung der Freiheit hinaus. Denn was heißt sich entschuldigen? Das heißt, ich war es nicht, sondern er, sie, es. Wer sich total entschuldigt, war es nie. Das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum die Leute so gern die Freiheit leugnen. Weil man dann natürlich die Sachen los sind. Bei Schmidt-Salomon, der Name fiel vorhin, steht das ausdrücklich in seinem Buch drin. Das ist die neue Leichtigkeit des Seins. Ich konnte ja nicht anders. Das brauche ich nicht zu bereuen, das kann ich nur bedauern. So wie man bedauern kann, dass man nicht Weltmeister im Weitsprung ist oder so ähnlich, nicht? Aber von Reue natürlich keine Spur, denn man war es ja nicht. Wenn man es nicht war im Bösen, wundere ich mich, dass man es im Guten gewesen sein soll. Und wenn man es da auch nicht war, was wird dann mit Dankbarkeit, was wird mit Freundschaft, was wird mit Versprechen geben, was wird mit Zuverlässigkeit und. Also, wenn man da jetzt nicht also dabei bleiben will und sagen, ich bin überhaupt nicht frei, dann bleibt nur übrig zu sagen, ich bin schuldig. Und dann kann ich das auch nicht umdeuten zur sogenannten Schuld oder zum sogenannten Bösen, sondern ich bin es wirklich. Und wirkliche Schuld kann nur durch Vergebung verschwinden. Deswegen ist das das Höchste, was der Mensch kann. Im Staatwesen ist das das Vorrecht des Präsidenten, des Königs. Gnadenrecht. Bei Menschen ist das Höchste, was sie können, von der Zweierbeziehung angefangen, zu vergeben. Vergeben heißt nicht entschuldigen. Vergeben heißt nicht sagen, es war halb so wild. Sondern vergeben heißt, es war schlimm und es ist schlimm, aber wir räumen uns gemeinsam wieder Zukunft ein. Vergebung wird unter Menschen gewährt und das ist sicher das Größte, was wir können. Deswegen ist die Frage, wie weit wir es können. Man sagt ja immer, die Männer, die vergeben nicht, die vergessen. Die Frauen vergeben zwar, aber dafür vergessen sie nicht. Und da kann man sich dann auch nicht viel dafür kaufen. Nicht? Das ist das Problem auf der anderen Seite dann. Also muss man mal gucken, wie das geht. Aber selbst wenn, was mache ich, wenn das Opfer tot ist? Ein berühmtes Buch vom Wiesenthal dazu, nicht? Mit der Sonnenblume, wo da gerufen wird an das Sterbebett eines jungen SS-Offiziers, der von ihm Vergebung haben will. Und er bleibt dann da 2 Stunden an dem Bett sitzen und lässt sich wieder ins KZ zurückführen an die Arbeit, weil er sagt, wieso soll ich dem vergeben können, was der anderen angetan hat? Ich kann dem nur meinen Anteil daran vergeben, dass das meine Volksgenossen waren, vielleicht auch Freunde und Verwandte von mir. Aber sonst, wie soll ich das machen? Und die Rabbinen sagen sogar, Gott kann das eigentlich nicht, sondern das kann nur das Opfer selber tun. Da gehöre ich dann zu denen, sagen, deswegen ist Jesus gestorben, damit das auch kann. Aber das wäre dann noch ein Thema für sich. Warum? Was ist denn eigentlich verlangt in der Vergebung? Gibt es einen berühmten Text von Scheler über die Vergebung, über die Reue nämlich. Er schreibt, im ersten Schritt der Reue sage ich, was habe ich da getan? Tiefer sage ich aber, was bin ich für ein Mensch, der das tun konnte? Und dann ist völlig klar, dass Menschen nur in Grenzen vergeben kann. Denn mich zu einem neuen Menschen machen, mir in der Sprache der Bibel das Herz aus Stein aus der Brust nehmen, ein Herz aus Fleisch geben, das kann kein Mensch. Und deswegen haben die Leute völlig recht, Markus 2. wo Jesus da zu dem Mann, den sie da an Seilen runterlassen, sagen, deine Sünden sind dir vergeben, sondern was fällt ihm ein? Das kann nur Gott. Tatsächlich, wenn in meiner ersten Anfrage Personenwürde an der Bejahung Gottes hängt, hängt natürlich die Auferweckung von Toten zum Leben, also die wirkliche Vergebung schwerer Schuld, erst recht an der Neuschöpfung. Eine neue Schöpfung, sagt Paulus, kene ktisis, die hier zustande kommt. Und solche Vergebung geschieht natürlich auf anonyme Weise in vielen Formen, dass man noch weiterlebt und nicht gleich schon gestorben ist oder so zum Beispiel. Da gibt es also verschiedenste Formen, aber am deutlichsten wird es natürlich dort, wo jetzt ausdrücklich ist, zugesagt und zugesprochen wird, wo das geschieht. Worum geht's? Was kann der Mensch denn als Höchstes tun? Der Mensch kann als Höchstes auf sein Leben verzichten, um seine Würde wiederzugewinnen. Das ist die tragische Lösung. Nehmen Sie den Schluss von den Räubern. Ne? Sagt der Karl, dem Manne kann geholfen werden. Er lässt sich von dem festnehmen und dann kriegt der arme Mann das Kopfgeld. Und deswegen gehen wir aus einer Tragödie heraus, erhoben und nicht niedergeschlagen, weil wir dem Sieg eines Menschen über seinen Überlebenswillen beigewohnt haben. Das kann er noch sagen. Er hat also die Wahl, der Mensch, würdelos weiterleben oder Würde wiedergewinnen um den Preis des Lebens. Vergebung heißt neues Leben mit Würde. Und das ist ohne Gott nicht zu haben. Und deswegen kommt Schuld in der normalen Ethik auch nicht vor. Da gehört dann die Hegelsche Antwort hin. Die Fragen, die die Philosophie nicht beantwortet, sind dahingehend beantwortet, dass man sie nicht stellen darf. Aber das ist doch keine Lösung. Die Ethik sagt mir, was ich tun soll. Sie sagt mir nicht mehr, was ich tun soll, wenn ich nicht getan habe, was ich tun soll. Deswegen gehört diese Antwort in die Religionen. Das ist also der dritte Punkt. Und damit stehe ich jetzt also beim nächsten Punkt, bei der dritten Frage. Wie steht es um den Rechtsverzicht im Dienst des Miteinander? Wer vergibt, verzichtet auf sein Recht. Natürlich. Wenn er auf sein Recht nicht verzichtet, dann geht das immer weiter wie die Blutrache in Albanien. Und in der sind alle Männer tot, da geben sich die Frauen Männernamen und dann geht das Morden weiter. Warum soll ein Einzelner auf sein Recht verzichten, um welchen Preis soll das gehen? Das Recht reicht hier nicht zu. Das Recht bändigt das Chaos, aber es schafft keine Gerechtigkeit. Weil das die Grundlage des Rechts das Gleiche ist und die Menschen sind nicht gleich. Drum ist also eine wirkliche Ordnung, ein wirklicher Friede, Friede klassisch definiert mit Augustinus als Ordnung der Gerechtigkeit, Ruhe in der Ordnung, ne? Das ist dann nicht erreichbar und ist nicht möglich. Wie soll ich vom Einzelnen verlangen können, auf sein Recht zu verzichten, wo hinter jedem Rechtsverzicht natürlich immer schon der Tod lauert? Wie nötige ich jemand oder sinne ihm an, auf sein Recht zu verzichten, wenn ich ihm nicht versprechen kann, wie es weitergeht. Platon schreibt das, wie es dem Gerechten geht. Die Leute haben behauptet dann eine Zeit lang, dass ein später christlicher Einschub, ist es aber nicht, wo er sagt, der Gerechte, wenn es den geben wird, der wird gegeißelt, gefoltert, in Ketten gelegt und geblendet werden an beiden Augen und schließlich wird man ihn nach allen Martern noch ans Kreuz schlagen. Das ist immer wieder gesagt worden. Die Bibel ist dauernd davon die Rede, dass die Leute wie Schafe unter Wölfe gesandt werden. Nicht wahr? Es ist nicht wahr, dass der Klügere nachgibt. Wer nachgibt, ist immer der Dümmere. Der andere stellt den Fuß in die Tür und sagt noch nicht mal Danke. Wie kann ich jemandem zumuten, in dieser Weise der Dumme zu sein, wenn es nicht eine Hoffnung für ihn selber gibt? Dann erzählt Kollege Bloch davon, dass man dann eingeschreiend ist im Herzen der Arbeiterklasse, da hat man aber was davon. Abgesehen davon, dass die Arbeiterklasse das nicht annehmen dürfte. Die müsste sagen, auf dem Opfer solcher Leute will ich keine Gemüsebeete anlegen. Und wenn sie das nicht sagen, sind sie das Opfer nicht wert. Also wie kann ich das jemandem wirklich zumuten, dass ich ihn nicht zum Mittel mache? Mittel heißt, jemand erfüllt seinen Sinn darin, dass er verbraucht wird. Dass der Mensch auch vor Aufgaben gestellt werden kann, die ihn verbrauchen, ist das eine. Es darf aber nicht ein Lebenssinn sein. Ich darf die Sinnfrage nicht durch die Ethik totschlagen. War eines so der Themen zwischen Christen und Marxisten seiner Zeit. Denn die Marxisten sagten das so, nicht? Alles ist gerechtfertigt, wenn am Ende die Revolution kommt. Und die Christen haben dagegen gehalten und gesagt, nein, ich darf die Sinnfrage, also es ist eine gute Forderung, dass ich mein Leben für andere hingebe, solange, so hat es etwa Gollwitzer geschrieben, solange man nicht beansprucht, damit die Frage nach dem Sinn seiner Existenz zu beantworten. Denn das ist präzise ein Mittel. Ein Mittel erfüllt seinen Sinn im Verbrauch. Sehen Sie zum Beispiel Waschmittel, nicht? Oder Nährmittel. Damit wäre die Menschenwürde weg. Da kann man noch so sehr reden, dass der Mensch dem Menschen das Höchste ist. In Wirklichkeit ist es weg. Und von dort her bin ich schon beim Tod, und das ist meine vierte Anfrage. Gemeinschaft mit den Toten. Wie, das ist das große Thema von Gabriel Marcel gewesen. Französischer Philosoph aus dem vorigen Jahrhundert, der irgendwann also Christ geworden ist, eigentlich kommt aus einer liberalen jüdischen Familie, und der hat als Kind schon sehr früh seine Mutter verloren, und das war ein Thema für ihn, auch im Ersten Weltkrieg hat er dann Vermisstenlisten zu führen gehabt oder so. Sein Thema, eines seiner Grundthemen war die Solidarität mit den Toten. Er sagt, normalerweise stellen sich die Leute das so vor, die Toten fallen da irgendwie hin und man selber geht weiter in die Zukunft und man guckt zurück, die sind dort gefallen und im besten Fall, was auch so moderne Theologen dann so sagten, die Sache Jesu geht weiter. So. Die Sache geht weiter. Der ist da zwar hingefallen und es ist vorbei, aber wir ziehen weiter in die Zukunft und tragen die Fackel weiter. Sagt er, das ist keine Solidarität. Und dann hat er als zweites vorgeschlagen, da hat er dann auch ein Theaterstück geschrieben, dass man selber tot sein will mit dem Toten. Dass man das Gedeck da liegen lässt, dass man im Zimmer nichts ändert oder so, dass man selber auch eigentlich nicht da sein will und nicht mehr leben will. Sagt er, das ist erstmal verständlich für eine Phase der Trauerarbeit, aber auf die Dauer ist das nicht im Sinn der Menschlichkeit und auch nicht im Willen des Toten, dass das in dieser Form besteht, sondern man hat den anderen loszulassen und aufzugeben. Die einzige Form, sagt er, in der es eine Solidarität gibt, ist, dass ich dem Toten genauso Zukunft und Gegenwart zuspreche wie mir. Das würde die Solidarität mit den Toten erlauben und wahr machen. Und das geht natürlich wiederum nur in diesem Kontext des Religiösen. Aber Sie sehen sofort, das wird nicht erfunden als Illusion, um sowas zu haben. Damit begründe ich nicht das Dasein Gottes. Das habe ich gemacht mit dem ersten Punkt. Aber hier taucht die Frage auf, wie sieht das aus? Was stellt das hier nochmal dar? Und das gilt ja schon im Leben selber. Nehmen wir es zurück auf den Leben selber. Was mache ich mit der letzten Lebensphase eines Menschen? Das war ein Thema vor allen Dingen des Philosophen und Theologen Verweyen in Freiburg, der einen ausgezeichneten Aufsatz geschrieben hat über Kant mit seinem kategorischen Imperativ und dieser letzten Lebensphase. Er sagt, wenn der Begleitende in dieser letzten Lebensphase sagt, dein Leben hat jetzt keinen Sinn mehr und deswegen wird das jetzt beendigt oder statt mit dir zu reden, protestiere ich für dich bei Gott, wenn er glaubt oder so, sagt er, habe ich die Solidarität mit dem Sterbenden aufgekündigt. Es gibt eigentlich nur eine Form, ihm, dem Sterbenden zu signalisieren, ich gehe mit in dieses Dunkel hinein, in dem ich keinen Sinn sehe. Aber ich kann keinen Schritt ins Dunkel tun, ohne damit nicht eine Richtung einzuschlagen. Und das ist ja die Grundbedeutung von Sinn. Er sagt dann, ich gebe dann einen Blankoscheck eigentlich, den natürlich nur der einlösen kann, über den Größeres hinaus nicht gedacht werden kann. Was wiederum eine berühmte Gottesdefinition ist. Auch diese Überlegung will weder Marcel noch Verweyen als einen Beweis vorbringen, dass wir uns recht verstehen. Nur als eine Anfrage an eine Ethik, die meinte, sie wäre also genügend human, wenn sie hierauf also nichts sagt oder wie sieht dann Humanität aus, wenn dazu nichts gesagt werden kann. Ich komme zu meinem Schluss. Oje, 3 Minuten noch. Philosophische Reflexion ersetzt nicht die Entscheidungen, die sie nur reflektiert, aber meine ich, sie kann in aller Strenge die Alternativen bestimmen. Und dann können wir nämlich grundsätzlich nicht haltbare Zwischenlösungen auf ihre Vorläufigkeit durchschauen. Das ist Arbeit kritischer Philosophie. Und da sage ich nun, im Blick auf die prekäre Existenz der menschlichen Person, war das Erste. Zweitens, die fortwährende Sinnzerstörung durch menschliche Schuld. Drittens, die Lebensnotwendigkeit freier Selbstlosigkeit und sich riskierender Liebe. Und schließlich die Todesgrenze von menschlichem Mitsein, wo an sich Person sein heißt, sagen, jemanden lieben heißt, sagen, du wirst nicht sterben. Ein berühmtes Wort auch aus einem Theaterstück von diesem Gabriel Marcel. Ich meine, dass im Blick auf diese vier Punkte sich die genaue Gültigkeit eines alten Wortes aus dem Epheserbrief zeigt, von Christus getrennt ohne Hoffnung. Das heißt, außerhalb des biblischen Glaubens bietet sich als menschliche Möglichkeit nur Heroismus in Absurdität an. Und da ist für mich der honetteste Gesprächspartner Albert Camus. Leben heißt hier, trotz eigentlich vergeblicher Kampf gegen Leiden und Tod, sodass man es eigentlich selber schon, wenn nicht Tod, dann Sterben nennen sollte. Mit Paul Valéry gesagt, der Tod dauert das ganze Leben, aller Vermutung nach hört er auf, sobald er eintritt. Das wäre eigentlich die Lösung. Leben demgegenüber könnte der Mensch, behaupte ich, nur dank mehr oder weniger bewusster Lebenslüge, ob er sich nun über seine Vergangenheit, seine Gegenwart oder utopisch über gemeinsame Zukunft Illusionen hingibt. Und mir ist völlig klar und verständlich, dass die Botschaft und der Glaube dem heroischen und resignierten Bewusstsein als solches Wunschdenken verdächtig ist. So hatten Sie auch vorhin gesagt, Illusion. Das ist ganz klar, das ist dann die nächstliegende Antwort, die man hier geben muss. Dem Verdacht gegenüber, sie zu rechtfertigen, ist jetzt nicht mehr mein Thema. Immerhin dürfte deutlich geworden sein, dass die biblisch-christliche Botschaft nichts auslässt und nichts erspart. Und dass ihre Rechtfertigung nicht in schlechtem Zirkel darin besteht, dass sie die Menschlichkeit rechtfertigt. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Ich habe also nur über diesen Dienst jetzt hier geredet. Ich habe nicht behauptet, dass das Christentum dafür da ist, die Menschlichkeit zu garantieren. Das sagen zwar leider auch viele Christen heute. Kann man dauernd hören und lesen, dass das so sei. Das ist aber nicht so. Sondern dem eigenen Verständnis nach ist der Glaube nicht ein Dienstmittel für die Kulturen und ein Ersatz für einen Ethikunterricht oder so ähnlich, sondern im Glauben geht es natürlich um Gott und Jesus Christus. Was, wie gesagt, auch viele Christen nicht mehr wissen. Freilich wird durch diesen Primat auf Jesus Christus und seinen Vater, wird das Leben der Menschen recht und menschlich im Maße sich darauf einlässt. Ich möchte nicht schließen, ohne nochmals deutlich zu sagen, nicht die Menschheit ist das Ziel der Menschwerdung. Ein Wort von Konrad Weiß. Nicht die Menschwerdung, die Menschheit ist das Ziel der Menschwerdung. Anders als für Kant und die wohl herrschende theologische Sicht sind nicht Sinn und Heil die Spitzen von Religion, sondern die Anbetung des Heiligen. Und das ist nochmal was anderes. Aber für die Thematik, um die es hier ging, habe ich das sagen können und sagen wollen, was ich gesagt habe. Ich danke für Geduld und Aufmerksamkeit.